Herzlich willkommen zur 529. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind im britischen Unterhaus, debattieren dort für euch über den Film Darkest Hour. Mit mir hier die Sekretärin, das ist Claudia Neugner.
Hallo.
Und der König, Robert Krüger.
Hallo. Stefan Giesbert ist dann wohl hier der Premierminister.
Das ist nicht.
Darkest Hour, das ist der Film, für den sich Gary Oldman heißt er, jetzt fällt es mir ein, ja. diesen fantastischen Kropf da unten hat dran kleben lassen, damit das authentisch aussieht. Man hat ihn kaum erkannt auf den Fotos und du hast das für uns geschaut, Stefan, worum ging's?
Das ist richtig. Ich habe den Film leider nicht auf der großen, sondern auf einer sehr kleinen Leinwand in dem Sitz vor mir sehen können, auf dem Flug in den Urlaub. Aber immerhin kam ich so in Genuss, diesen Film überhaupt sehen zu können, weil ich es leider hier im Kino verpasst habe, ihn zu schauen, rechtzeitig reinzugehen. Also es geht um eben Winston Churchill, gespielt von Gary Oldman, wie du schon gesagt hast, der nach größeren Niederlagen im Zweiten Weltkrieg an der Westfront soll der Premierminister Neville Chamberlain zum Rücktritt gezwungen werden und eigentlich sollte dann ein Lord Halifax ihm nachfolgen. Aber die Labour Party, also die anderen, die Konservativen sind gerade in der Macht, in England gibt es ja dieses Zwei-Parteien-System, das kann die Claudia sicherlich alles hervorragend erklären. Man macht ja in Amerikanistik eigentlich nichts anderes als britisches Parlament auswendig lernen, oder? War das so? Ja.
Ich habe auch Anglistik studiert, Stefan. Aber
ja, da lernst du es auch.
Nur zu, ich lass dich mal erklären und dann.
Dann korrigierst du mich. Jedenfalls, diese beiden Parteien arbeiten halt zusammen und die Bedingung ist halt, dass eben Winston Churchill Premierminister wird und nicht Halifax. Und Winston Churchill ist ein entschiedener Gegner von Hitler und möchte ihm auch sehr stark Kontra geben, während die anderen doch eher nach einem Frieden, nach einem Waffenstillstand suchen, um eben Großbritannien und die Insel zu retten. Wie geschichtlich auch bekannt ist, Winston Churchill wird dann Premierminister und es kommt dann eben zu der in dem Film Dunkirk beschriebenen Situation, dass eben die britische und Teile der französischen Armee eingekesselt werden und dann dort gerettet werden müssen. Und da sieht man eben in jetzt Darkest Hour die andere Seite, das heißt die Seite, wie Churchill und sein Kriegsrat sich darum kümmert, dass die Soldaten gerettet werden, dass der Krieg weitergeht, dass es eben nicht zu Friedensverhandlungen mit dem Deutschen Reich auf irgendeine Art und Weise kommt. Und man sieht eben auch noch so ein bisschen so, wie es dahinter ist und wie Winston Churchill ist. Wie es ausgeht, ist ja dann auch relativ bekannt, zumindest alle denen, die sich ein bisschen für die Geschichte der vergangenen 100 Jahre interessieren. Der Film, also Gary Oldman spielt grandios. Ich habe sowieso Schwierigkeiten, Leute zu erkennen, aber im ersten Moment so schwenkt die Kamera über diesen Saal der Herren im Parlament und ich habe es halt echt kaum hingekriegt, Churchill zu erkennen, oder also Gary Oldman zu erkennen, weil ich erwartet habe, okay, du musst jetzt mal Gary Oldman gucken. Wo ist er denn? Und ist wirklich, wie du auch vorhin schon gesagt hast, oder hattest du das hier oder dort gesagt?
Ja, ich habe es eben gesagt.
Schon genau.
Also man erkennt ihn kaum mehr. Ja.
Man erkennt ihn echt fast nicht. Du erkennst ihn dann eben an Accessoires und so. Ach so, und dann so, ach ja, stimmt, hier, Churchill, das ist ja schon sehr dicht. Generell fand ich es sehr, Also sah auch dieser ganze Film sehr gut aus. Sie haben die Zeit gut eingefangen. Sie haben diese Stimmung, dieses Ängstliche, diese Angst vor Hitler. Weil, also für uns ist es ja so, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht und wir wissen, wie das alles ausgeht und wie der Krieg weiterlaufen wird und so weiter. Aber ich fand es unglaublich eindrücklich, wie sie es geschafft haben, einem klarzumachen, dass es eben nicht klar ist, dass am Schluss irgendwie sich alle zusammentun und dann gewinnen, dass Deutschland niedergerungen wird, dass der Krieg positiv für die Alliierten ausgeht, sondern es war halt so diese Schwebesituation. Die Leute hatten Angst, auch die Politiker hatten Angst, wie es weitergeht. Und diese Darstellung, dieses Eindrückliche, hat mich sehr reingesogen in den Film. Mal abgesehen von eben dem tollen Schauspiel von den diversen Darstellern.
Und das wird nicht dadurch, dass wir jetzt, zumindest verstehe ich das so, dass wir nur in einer Runde von Politikern sind, die vielleicht noch irgendwie mit ihren Ehefrauen daheim irgendwas reden und dann wieder diskutieren. Wird das nicht dröge, so nur Politik, oder ist das irgendwie so eingebettet, dass das, bleibt das irgendwie spannend, oder gehen die nur von einem Raum in den anderen und labern sich gegenseitig die ganze Zeit voll?
Es ist schon viel Kammerspiel, aber es sind sehr Kammerspiel in sehr vielen Kammern mit sehr vielen unterschiedlichen Personen, weil er halt weil auch immer wieder dieses Schmieden von Allianzen da ist, oder wenn er Reden formuliert, wenn er zum ersten Mal auf seine neue Sekretärin trifft, solche Situationen tauchen dann auf, das lockert's auf, wenn sie da irgendwie nicht so optimal behandelt wird und auch sich nicht so, also es funktioniert halt irgendwie anfangs gar nicht und später wird's dann halt immer besser. Und diese ganzen Situationen drumherum lockern es auf, aber sonst ist es halt echt viel Politik, viel Diskussion, wie es weitergeht. Ganz, ganz seltene Szenen mal außerhalb, also er spricht eben mal mit dem König, das ist eben Teil des Kammerspiels, und dann kommen hin und wieder mal so Einblendungen von außen, aber sehr, sehr reduziert. Ich fand es zu keinem Moment langweilig, aber ich für mich muss auch sagen, also mich interessiert sowas dann auch, wie sowas dargestellt wird, wie sowas vermeintlich abgelaufen sein könnte. Ist ja dann doch auch einer gewissen Fantasie entsprungen. Ja.
Cool.
Ja, also mich hat der Film richtig, richtig begeistert. Ich war eigentlich eher schon müde auf dem, weil wir sind abends geflogen und über Nacht. Und aber der hat mich richtig gehabt. Ich war richtig wach und fand ihn ganz, ganz toll. Ja, kann ich wirklich sehr empfehlen.
Interessant. Ich habe irgendwie von allen, mit denen ich so drüber gesprochen habe, gehört, dass es eben eine sehr starke Darstellerleistung in einem vielleicht nicht ganz so guten Film ist. Also es war so fast, also bei meinen britischen Freunden war das relativ weit verbreitetes Fazit. Und irgendwie hat das bei mir dazu geführt, dass er relativ weit unten auf der Liste der Dinge ist, die ich noch sehen will. Okay. Aber gut, vielleicht sollte man ihn doch mal eine Chance geben.
Ich mochte ihn, aber immer dazu rechnen, dass für mich halt auch das Interesse an diesen geschichtlichen Themen groß da ist. Also wenn man sagt so, ach nee, hier also echt, sind wir, keine Ahnung, in der Schule oft genug mit gequält worden. Ich weiß, wie es ausgeht und es reicht mir jetzt. Und ich kann mir selbst geschichtliche Ereignisse, die ich schon kenne und vielleicht auch schon in anderen Filmen dargestellt gesehen habe, immer wieder ansehen, weil ich einfach, ja, mich interessiert das, mir macht es Spaß, das zu schauen. Vielleicht muss man das als im Hinterkopf behalten. Das ist nicht ein reines, dieser Film ist ein toller Film, sondern es ist eine tolle Darstellung von Geschichte. Ja.
Okay.
Ohne dass ich jetzt sagen will, dass du den Film auf deiner Liste wieder nach unten verschieben solltest.
Ja, ich weiß nicht. Also wenn du das so formulierst, ich interessiere mich schon für Geschichte so, aber bei Filmen geht es mir so, dass ich geschichtliche Themen nie an sich spannend finde, sondern ich will sie auf spannende Weise erzählt bekommen.
Mhm.
Das ist eigentlich, also das ist halt bei Dunkirk für mich 1000% so, dass ich das Gefühl habe, es ist Geschichte, aber gleichzeitig ist es für mich einfach aufregend erzählt. Also aufregend nicht im Sinne von Gemetzel, sondern aufregend im Sinne von anders, als ich es kenne oder irgendwie auf interessante Weise gefasst. Und das ist relativ wichtig für mich. Und ich denke da so ein bisschen, also bei dieser Beschreibung, gute Darstellerleistung in einem vielleicht nicht ganz so guten Film, denke ich halt so an The Iron Lady. Und den habe ich zwar nicht gemocht, aber irgendwie habe ich auch da, bei dieser Art von Film gibt es bei mir so ein bisschen so eine Sättigung, wo ich dann denke so, okay, wie viele von dieser Art von Film will ich noch anschauen? So, ja. Naja, aber irgendwo auf der Liste steht auf jeden Fall.
Ja, also sehr vermutlich ist dann Dunkirk der bessere Film für dich zu dieser Zeit, also oder über diese Zeit so rum. Weil hier kriegst du es schon in einer Art gezeigt, präsentiert, wie man es in anderen Filmen durchaus auch schon gesehen hat. Also da ist
ja, aber es ist vielleicht dann so ein ganz gutes Companion-Piece, weil es so den Kontext erzählt im Prinzip.
Vielleicht sollte mal jemand hingehen und die beiden ineinander schneiden.
Oh Gott. Ja, können wir mal.
Ja.
Ich fühle mich nicht zuständig.
Sneakpot Sonderedition. Wir sind mal wieder.
mein Cut von Aviator ist noch nicht fertig. Ich bin noch beschäftigt.
Ach, du bist noch daran. Ja, okay, gut.
Ja, ja.
Ah, dann werde ich mir jetzt demnächst Dunkirk reingucken und dann schneide ich die mal zusammen und dann veröffentliche das.
6 years in the making.
Das wäre schon quatschig. Ja, darf man natürlich alles nicht, aber ja. Gut, ich gebe dem Film 8,5 Punkte.
Mhm.
Und kann ihn sehr empfehlen. Mit allen Einschränkungen, die ich, nein, es sind ja keine Einschränkungen. So, irgendwo habe ich auch meine Unterlagen, da sehe ich, wie es weitergeht und ich habe schon das Kapitelmarke für The Darkest Hour nicht gedrückt, aber jetzt geht es zur Droge der Wahl.
Mhm.
Haha, Stefan.
Ja. Fang
noch mal selber gleich an. Was trinkst du?
Ich habe noch keine Ahnung. Ich bin gerade auf dem Weg zur Bar und hoffe, dass ihr beide überbrückt, während ich mal gucke, was, ob ich überhaupt Eis da habe.
Dass du jetzt da so rumläufst, das klingt irgendwie wie bei Musikantenstadl oder sowas. Das ist für uns doch kein Grund, irgendwie unsere Sendung zu unterbrechen. Nein, wir gehen mal kurz zur Bar und da steht irgendjemand und hat schon was vorbereitet.
Ja, hat genau. Ja nicht.
Ich habe das hier eben hier vorbereitet.
Ja.
Carmen also Nebel hat jetzt heute wieder Urlaub. Die kann mir kein Getränk reichen.
Ja, und du bist auch nicht Jean Pütz, der das schon mal vorbereitet hat.
Jean Pütz hat mal vorbereitet?
Vor allen Dingen auch, ja.
Ja, er hat doch immer irgendwie Dinge gemacht, die irgendwie ewig viel Zeit hatten, immer mit dem Satz, ich habe das hier schon mal vorbereitet und dann irgendwelche Dinge aus dem Schrank geholt, die 2 Stunden abkürzen oder so.
Okay.
Ja, ich habe einen Rotwein hier stehen. Ich habe die Flasche nicht mehr da. Ich weiß nur noch, dass es einer der Machart Valpolicella Repasio ist. Das ist so eine Art, wie man da in Italien, Norditalien Wein macht. Die genauen Details entfallen mir und es ist auch das letzte Glas, dann ist die Flasche leer. Ja, steht hier noch so rum. Claudia?
Ich habe nichts Erwähnenswertes.
Aha. Und Stefan, haben wir jetzt lang genug überbrückt mit
Dingen? Ja, ich werde mir jetzt einen Old Fashioned zusammenrühren, weil ich gerade entdeckt habe, dass der Wermut leider noch im Auto ist. Wir haben nämlich wir sind am Freitag aus dem Urlaub gekommen und haben gestern, also am Samstag, dann ein Cocktail-Catering gemacht. Und irgendwie habe ich heute keine Lust gehabt, mein Auto noch auszuräumen. Deswegen ist der Wermut, den ich extra für dieses Catering gekauft habe, noch im Auto. Ich war, das muss ich jetzt noch kurz erzählen, war schon ganz fröhlich so, ach, hast du gut Wermut gekauft, Negroni auf der Karte, trinkt eh keiner, hast du wieder eine gute Flasche Wermut zu Hause, super. Dann sind wir gestern da hingekommen und die erste Bestellung, wir hatten keine Karte ausgedruckt oder sonst irgendwas, als erstes kommt jemand, der war vielleicht Anfang 20 oder so, ja, ich hätte gern zwei Negronis. Der wusste nicht, dass wir Negronis auf der Karte haben und das hat mich sehr erstaunt. Und am Schluss haben wir echt, den Drink, den wir am meisten gemacht haben, war Negroni und am zweitmeisten war Brooklyn Lamb. Also das was? War schon erfolgreiches Catering.
Du willst also sagen, die Jugend ist nicht verloren?
Die Jugend ist überhaupt nicht verloren. Also es war wirklich, gerade die Jugend hat, die haben alle Negronis getrunken. Der hat auch, ich habe ihn später gefragt, so, sag mal, wo kannst du jetzt den Negroni her? Ja, irgendwie Campari hat letztes Jahr zum Campari Week oder Negroni Week.
Oh ja, das war sehr nett, da war ich auch.
Da so, in Frankfurt war das irgendwo, eine Party.
Das war so eine Tour, ja, die genau. Haben die durch allen möglichen Bars gemacht.
Ja, und der hat in Frankfurt aufgelegt, letztes Jahr. Und da hat er den Negroni kennengelernt und war begeistert. Und irgendwie haben dann alle seine Kumpels und Mädels und alle haben den mitgetrunken. Und so, weißt du, so Fruchtdrinks wie Trader Vic, da haben wir vielleicht 4 gemacht. Und Negronis haben wir bestimmt 25 gemacht. Cool. Das war echt, boah, coole Party. Ja. So, ich mache mir jetzt aber ein Old Fashioned, weil ich keinen Wermut habe und kann deswegen auch keinen Negroni trinken. Aber das bringt uns direkt zum nächsten Film. Ich habe nur keine Ahnung, was es ist.
Wir schalten zu der fantastischen Claudia Nördinger, die uns über eine fantastische Frau berichtet.
Oh,
vielen Dank. Oh, das war ein bisschen dick aufgetragen. Aber ist okay. Ja, wir besprechen den jetzt aber gut, Stefan. So muss man da ja auch nicht drüber lachen.
Nein, ich freue mich so ob der Überleitung.
Ja. Die war wirklich fantastisch.
Ja.
Ja, also wir sprechen über den diesjährigen Oscar-Gewinner in der Kategorie Best Foreign Language Film, den chilenischen Film Una Mujer Fantástica, die eine fantastische Frau, der schon letztes Jahr bei uns auf der Berlinale war und dann auch schon in ein paar ausgewählten Programmkinos lief. Ich habe ihn jetzt erst gesehen und zwar auf Amazon, wo er jetzt verfügbar ist. Und zwar, ich habe ihn sogar gleich zweimal angeschaut, weil es gibt ihn dort nicht original mit Untertiteln, also werden keine Untertitel geboten. Also habe ich ihn erstmal auf Deutsch angeschaut und dann nochmal in Originalversion. Obwohl ich die Sprache ja eigentlich nicht wirklich spreche, aber das ging dann schon. Ja, und dieser Film handelt von am Anfang einer Beziehung, also wir bekommen am Anfang des Films Einblick in eine Beziehung zwischen einem älteren Mann und einer Transgender-Frau, die ein ganzes Stück jünger ist als er und sie singt, also sie ist Sängerin und wir sehen sie eben am Anfang. Es wirkt ein bisschen, auf der einen Seite so ein bisschen disparates Paar, weil er eben ein ganzes Stück älter ist und auch nicht. Also er wirkt einfach wie ein heterosexueller Mann auf jeden Fall. Und ja, wir beobachten die und sehen, dass die eben eine sehr, sehr innige Beziehung haben, das offensichtlich eine sehr große Liebe ist. Und dann nach ganz kurzer Zeit stirbt er plötzlich. Und sie bleibt zurück und dann beschäftigt sich der Film im Prinzip damit, wie die Umwelt, also vor allen Dingen seine Familie, auf sie reagiert in diesem Moment, wo er nicht mehr da ist, wie ihr eben im Prinzip das Recht aberkannt wird, zu trauern oder in irgendeiner Form ja als ihm zugehörig auch anerkannt zu werden. Und der Film zeigt eben, wie auf unterschiedlichste Weise sie eben von der Gesellschaft und von ihrer Umgebung abgestoßen wird, aber nicht notwendigerweise jetzt auf so eine drastische Sozialdramaweise, dass eben ganz, ganz schreckliche Dinge die ganze Zeit passieren, sondern wir sehen eben, wie ihr kompletter Alltag davon bestimmt ist, dass eben immer wieder ihr vermittelt wird, dass sie falsch ist und dass es eigentlich inakzeptabel ist, was sie ist, in Anführungszeichen. Und Ja, also der Grund, warum, also ich finde, ich muss gleich sagen, ich finde, dass es ein wirklich wunderbarer Film ist. Er ist überhaupt nicht, ja, wie gesagt, irgendwie so drastisch sozialdramamäßig. Er hat was ganz Sanftes, wenn man das so sagen will, also was, oder was Zärtliches ist vielleicht das bessere Wort. Er betrachtet diese Figur, also diese Frau mit sehr, sehr großer Sympathie und folgt ihr eben bei dem, was sie dann macht und wie sie versucht, sich eben so wieder zu fangen. Und dass der Film funktioniert, hängt vor allen Dingen auch von der Darstellerin ab, die diese Frau spielt. Die Darstellerin ist selbst auch transsexuell. Und das ist, jetzt könnte man natürlich erstmal sagen, spielt ja erstmal keine Rolle. Ich finde, in gewisser Weise ist es eben schon eine Sensation, weil das ja traditionell ist das ja auch so, naja, so Oscar-relevant und so, wenn dann irgendjemand halt eine transsexuelle Frau gespielt hat oder eben diese ganzen Überschreitungen in eine ganz andere Kategorie, da ist dann häufig ja schon sehr viel Aufmerksamkeit darauf, funktioniert das und nimmt man das denen ab und so. Und das Wunderbare hier ist, dass das natürlich ganz wegfällt. Und dadurch, finde ich, fallen auch diese Übertreibungen weg, die häufig in solchen Darstellerleistungen dann doch passieren. Und das ist sehr, sehr entspannt eben. Also es gibt überhaupt keinen Grund, sie zu isolieren als eben sozusagen eine Frau, die irgendwas Komisches ist, sondern sie ist eben einfach eine Frau. Und sie ist eine Frau, die es sehr schwierig hat in der Gesellschaft, die nicht akzeptiert, was sie ist. Und die Hauptdarstellerin, die heißt Daniela Vega, hat auch was ganz wunderbar irgendwie so zurückgenommen, sensibel. Sie hat ein tolles Gesicht, also was sie ausdrückt, ohne irgendwas zu spielen wirklich, was man in ihrem Gesicht sieht, an Reaktion auf das, was ihr passiert und wie fein und sensibel und gleichzeitig auch irgendwie stark und überzeugend und sowas ist, ist ganz wunderbar. Also ich finde, dass dieser Film auf jeden Fall getragen wird von einer unwahrscheinlich guten Darstellerleistung und dadurch aber eben insgesamt auch ein sehr stimmiges Ganzes wird. Also ich finde es ein toller Film, auf jeden Fall. Ja, sie singt auch, also diese Schauspielerin Daniela Vega ist Sängerin, glaube ich, sogar in erster Linie erstmal. Sie singt auch, singt wirklich toll in dem Film. Und ich glaube, es ist erst ihr erster Spielfilm. Ich glaube, sie hatte einen Kurzfilm oder sowas und hat eben so zwischen Schauspiel und Gesang auf der Bühne einiges gemacht oder so, aber es ist ihr erster Spielfilm. Ja.
Hat dir das noch was gegeben, dass du ihn nochmal im Original angeschaut hast,
obwohl
du die Sprache nicht sprichst?
Ja, also hat mir auf jeden Fall was gegeben. Erstens, weil ich das einfach generell mag, zu hören, wie eben der Sprechrhythmus ist und wie sich dann die Unterhaltung anfühlt. Und in ihrem Fall fand ich auch, mich hat so ein bisschen irritiert, die in der deutschen Synchronisation, sie hat eine sehr dunkle Stimme. Das ergibt natürlich irgendwie schon Sinn so. Das hat aber bei mir so ein bisschen eine Irritation erzeugt, ganz am Anfang, bis ich mich dran gewöhnt hatte. Und das fand ich dann eben in der Originalversion sehr viel organischer. Da war es dann einfach ganz offensichtlich, dass ihre Stimme gut zu ihr passt und dass es eben so ein schlüssiges Ganzes ist. Also sie hat immer noch eine tiefere Stimme als jetzt die meisten Frauen, aber es ist eben insgesamt, passt es besser zusammen. Und bei so einem Film, der eben, wo es ja viel darum geht, was ist eine Frau im Prinzip, finde ich, ist das ein wesentliches Detail. Insofern hat das auf jeden Fall noch was gebracht. Und dann hat er einfach auch beim zweiten Mal wieder so viel Spaß gemacht und ich fand ihn so berührend und wirklich sehr schön. Also ich mochte den Film sehr.
Okay.
Ja, also ich finde sehr irgendwie lohnender Oscar-Gewinner und sie ist eine absolute Entdeckung. Also ich hoffe einfach, dass sie gute Rollen in Zukunft bekommt, dass man sie auch im Ausland zu sehen bekommt und so. Also gut, könnte ja auch sein, dass sie dann von Hollywood irgendwie was Gutes angeboten bekommt oder so.
Ja, bleibt ihr auf jeden Fall zu wünschen.
Ja, also sie war ja auch bei der Oscarverleihung, hat sie ja auch einen irgendwie einen Preis verliehen oder sowas. Oh, was cool. Ja irgendwie auch so eine kleine Sensation war, weil das eben die erste transsexuelle Person war, die dort irgendwie als Presenter aufgetreten ist. Also insofern auch irgendwie schon ein wesentlicher Punkt.
Mhm.
Ja. Also, sehr schön. Kann ich empfehlen. Eine fantastische Frau. Ja.
Ein fantastischer Film.
Sehr schöner Film. Ich gebe 9 Punkte.
Bam.
Ja.
Heute hauen wir wieder Punkte raus. Sehr gut.
Ja gut, aber wir bereiten ja auch bisher immer noch die Oscar-Verleihung nach. Insofern.
Ja, wenn wir da 3 Punkte geben, dann stimmt was mit uns nicht. Oder
ich würde das jetzt nicht ausschließen, dass das auch passieren kann, aber ja. Schon eher eine Positivauswahl, die wir momentan noch bearbeiten. Bleibt das jetzt so?
Ich weiß nicht. Als nächstes kommt nämlich der Film Source Code. Wer von euch hat ihn gesehen?
Ich hab das da nicht eingetragen, aber ich habe ihn jetzt mal, also ich habe nicht hingeschrieben, dass ich es war, aber ich habe den jetzt mal da in die Liste getippt.
Aber du auch, Claudia?
Claudia hat letzte Woche...
Ich habe da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, glaube ich, oder?
Ja, das ist schon eine Weile her, ne, als der damals wahrscheinlich etwas frischer war. Letzte Woche hatte Claudia ja das neue Werk von Duncan Jones und Source Code ist auch von Duncan Jones, haben wir letzte Woche auch erwähnt. Und als du das letzte Woche so aufgezählt hast, fiel mir auf, dass ich den seit langem, langem, langem auf meiner Liste stehen habe von Dingen, die man so vor sich herschiebt. Und habe den jetzt deshalb dann mal vorgezogen, weil er mir eben wieder in die Erinnerung kam.
Mhm.
Und habe ihn jetzt mal angeschaut. Source Code, ein Film mit Dings in der Hauptrolle. Wie heißt er? Jake Gyllenhaal, genau. Und er erwacht in der ersten Szene gleich in einem fremden Körper sozusagen. Also er kommt zu sich und sitzt in einem Zug. Der ist so ein ganz normaler Vorortzug, der in die Großstadt nach Chicago reinfährt. Und er erwacht und ist offensichtlich im Körper einer ihm fremden Person. Er sitzt einer Frau gegenüber, die er nicht kennt. Und als er dann das erste Mal im Verlaufe dieser ersten Szenen in den Spiegel schaut, stellt er eben fest, dass er nicht derjenige ist, der er glaubt, der er ist. Und nach 8 Minuten, die er in diesem Zug so ein bisschen orientierungslos rumirrt und sich fragt, was das denn ist und was hier los ist, explodiert dieser Zug durch eine Bombe, wird er gesprengt. Und er ist tot und wacht gleichzeitig mehr oder weniger in einer etwas seltsamen Kapsel auf, wo ihm eine Frau über den Bildschirm erklärt, dass er sich jetzt mal anstrengen muss und er kommt jetzt gleich wieder zurück in diese Szene und wird wieder 8 Minuten Zeit haben und er muss die Bombe finden und er muss rauskriegen, wer das gemacht hat. Und führt dahin macht der Film dann quasi immer wieder dieselben 8 Minuten durch, in denen er natürlich jetzt immer mit dem Wissen des letzten Durchlaufs versucht rauszukriegen, was ist da los. Und gleichzeitig versteht er nicht, wie er in diese Lage geraten ist, warum er überhaupt diese Einsätze machen muss, wer diese Frau ist. Und eigentlich denkt er nämlich von sich, dass er Hubschrauberpilot in Afghanistan ist und kapiert nicht so ganz, die spricht ihn auch immer an mit Captain, Sie müssen das und das machen und reißen sie sich zusammen und so weiter und versucht da relativ mit Nachdruck ihn dazu zu bringen, das zu tun, was er tun soll. Und er hat da auch so einen gewissen militärischen Ehrenkodex und macht das eben auch, aber parallel haben wir eben diese 2 Geschichten. Zum einen, wie geht es in dem Zug? Findet er raus, wer das war und wer war das und wie ist das alles? Und die andere Geschichte in dieser Kapsel zwischen den Einsätzen sozusagen, wer ist diese Frau auf dem Monitor und ist er wirklich Pilot in Afghanistan oder nicht oder was ist da mit seinem Gedächtnis los? Und das alles muss geklärt werden. Das ist die Geschichte. Und jetzt wird es schwierig darzulegen, was mich an dem Film ein bisschen gestört hat, ohne zu spoilern. Aber ich sag mal so viel, in diesem Kapselteil der Geschichte fand ich es relativ früh zu durchsichtig. Also ich habe relativ früh gewusst, was los ist und der Film hat es versucht, noch lang geheim zu halten, was ich sehr anstrengend fand, weil es irgendwie klar war. Und ich fand die Motivation dieser Frau und der anderen Leute, die noch bei der Frau sind, die ist da nicht alleine, konnte ich gut verstehen. Also was die, also nicht die Motivation, sondern das, was die vorhaben, dass das eine gewisse Dringlichkeit hatte und dass sie diese Bombe entschärft haben wollten und weil da hängt noch viel, viel mehr dran, kann man alles gut verstehen. Aber die Art, wie sie da rangegangen sind, ich fand das einfach irgendwie unrealistisch. Also die haben ihn irgendwie falsch behandelt, die haben das alles falsch, also ich, da war so viel falsch dran. Es hat in mir die ganze Zeit, wollte ich die anschreien. Und das, ich hatte nicht das Gefühl, dass das den Film, dass der Film das absichtlich versucht, in mir zu provozieren, dass der Film so wollte, sondern ich fand das irgendwie falsch aufgehängt, so in der Geschichte. Und den Teil in dem Zug, der ist ehrlich gesagt für den Film gar nicht so wichtig. Das sind immer so ein bisschen die Action-Momente. Die eigentliche Geschichte spielt schon in dieser Kapsel. Und das war nett. Und wie das dann da weitergeht und was da rauskommt und so, da sind auch ein paar sehr witzige Momente dabei. Das andere ist eher spannend und vielleicht ein bisschen dramatisch. Insgesamt kein schlechter Film, aber mit deutlichen Schwächen, finde ich.
Okay.
Würdest du sagen, Claudia?
Also ich habe gerade geschaut, ich habe den 2011 besprochen. Insofern ist er auch schon ein bisschen her.
Nicht mehr ganz frisch.
Also ich glaube, ich fand ihn besser, als du das jetzt beschrieben hast. Und ich habe das in der Kapsel nicht so empfunden. Und bei mir hat es auch nicht diese Reaktion hervorgerufen. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich mit dem Ende etwas unglücklich war, bis mein kleiner Bruder mir erklärt hat, was da eigentlich passiert. Und ich danach überzeugt war, dass er damit vollkommen recht hat und dass es doch ein fantastisches Ende ist. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mal mehr an die Details erinnern, aber ich weiß noch genau, dass so die Entwicklung war, dass nachdem mein kleiner Bruder mir das erklärt hat, ich den Film noch besser fand als vorher. Manchmal hilft das einfach, mit schlaueren Leuten zu sprechen. Ja, also ich fand den Film sehr gut. Ich fand nicht so so neu und so aufregend wie Moon vorher, aber einfach einen richtig guten Genrefilm, fand ich.
Ja, was ich auch durchaus positiv fand, wo du das jetzt gerade nochmal sagst, der Film fällt nicht in diese Falle, die Action so zu übertreiben. Also er sieht, wenn man den Trailer zum Beispiel schaut, ich weiß nicht, ob Duncan Jones da Einfluss auf den Trailer hatte, wenn man den Trailer guckt, dann sieht es nach so einem richtig krassen Actionfilm aus. Der geht da in den Zug hin und prügelt alle aus allen die Scheiße raus, bis er raus hat.
Wie Liam Neeson.
Ja, so, ja, The Commuter, so nach dem Motto. Und das löst der Film zum Glück nicht ein. Also er fällt nicht in diese Falle, die Action in den Vordergrund zu rücken, sondern das ist eigentlich ein sehr ruhiger Film, der natürlich immer diesen Moment hat, dass es dann in diesen 8 Minuten gegen Ende ein bisschen hektisch wird und dass es manchmal auch ein bisschen handgreiflich wird. Aber er kommt dann wieder auf diese etwas ruhigere Ebene zurück und es ist eigentlich kein Actionfilm. Also es ist tatsächlich so ein Mystery, bisschen was Science-Fiction-haftes und dann eben auch ein Drama. Und das habe ich sehr angenehm empfunden, dass er das nicht macht.
Ja, also ich mochte ihn.
Auf jeden Fall intelligenter als die allermeisten anderen Filme, die so in den Verleihportalen rechts und links daneben in derselben vermeintlichen Genre Action einsortiert sind. Da gehört er wahrscheinlich gar nicht so richtig rein.
Ich klicke ihn mir jetzt direkt mal auf die Liste. Irgendwie hast du mir auf jeden Fall Lust gemacht, den zu schauen.
Sehr gut.
Ja.
Ja, genau. Also das so als Zwischen-Moon, den wir ja alle immer noch sehr hochhalten, und Mute, den du letzte Woche besprochen hast.
Genau. Ja. Der Trend geht abwärts, oje. Bei Duncan Jones.
Also ich habe jetzt ekstatische Kritiken.
Ja.
Ich habe ekstatische Kritiken über Mute gelesen, nachdem wir darüber
gesprochen
hatten letzte Woche, ja.
Wow,
ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wo, aber ich hatte da irgendwie, dachte mir so, ach, guck mal an hier, das ist ganz anders als das, was du erzählt hast. Und das bleibt übrig, ich muss es doch gucken.
Also das solltest du auf jeden Fall tun. Ich habe ehrlich gesagt fast nur Kritiken gelesen, die noch viel negativer sind als meine. Okay, mit dem Abwärtstrend kann man das auch sagen über Kingsman 1 und 2?
Ja, genau in der Reihenfolge, möchte ich sagen. okay. Ich habe dann auf dem Rückflug, der über Tag ging und ich war sehr wach, mir Kingsman 1 und 2 hintereinander angesehen, auch wieder auf der kleinen Leinwand meines Vordersitzes. Und der der erste hat mir echt gut gefallen, eben diese britischer Geheimdienst, Gentleman, Geheimagent und dieses, ja, sowieso das ganze Thema, wenn sie da cool neu eingekleidet werden, leider viel zu wenig Szenen beim Schneider, ist ja im Moment so ein bisschen mein Thema. Und ja, ist einfach ein schöner, sehr eleganter Action, ja, Actionfilm, Spionfilm, James Bond Verschnitt, nicht ganz so ernst, ein bisschen ironischer noch. Wobei Bond natürlich auch das ein oder andere Mal deutlich ironisch ist, aber hier treiben sie es eben noch mit Selbstreferenzen auf die Spitze. Und ich finde, der zweite baut deutlich ab. Der zweite spielt ja dann auch mit den amerikanischen Kollegen der Kingsman zusammen. Und ach, da ist wieder das habe ich, glaube ich, schon 15 Mal gesagt, dass ich das eben nicht leiden kann, wenn man irgendwie was aufbaut und das dann einfach komplett kaputt macht, um wieder was anderes einzuführen. Und ich hätte jetzt lieber gerne noch eine Geschichte der Kingsmen gesehen, aber ich sehe eben nicht die Geschichte der Kingsmen, sondern ich sehe die Geschichte von diesem komischen amerikanischen Dings und wie die sich dann zusammenfinden mit dem britischen Geheimdienst. Und ach nee, das möchte ich gar nicht sehen. Ich möchte lieber wieder so eine schöne, elegante Geschichte und nicht diese Cowboys sehen. Und also von daher, der zweite hatte mich nicht sehr. Also ich habe ihn auch fertig geguckt und gab eh nichts anderes zu tun. Mittagessen war schon vorbei. Ja, also hat mich nicht sehr gehabt. Wobei den ersten kann ich wirklich empfehlen. Und ja, vermutlich werde ich den dritten, ist glaube ich auch jetzt geplant. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ins Kino gehen werde ich höchstwahrscheinlich nicht dafür. Dir ging es ja ähnlich, Bob, gell? Dass du den zweiten auch so, nee.
Ja, meine Hauptkritik an dem zweiten war, dass von Anfang an von der ersten Verfolgungsjagd da in London noch die Action so überdreht, over the top ist, dass jegliche Bodenhaftung verliert und mir das dann alles schon von Anfang an relativ egal war.
Ja.
Also als die Raketenwerfer oben aus den Autos rauskamen und dann da spätestens ab da war mir alles wurscht. Und ja, und ab dem Augenblick, wo Colin Firth wieder mitspielt, sowieso. Also.
Ja, also ich will da jetzt nicht spoilern.
Genau, genau so war der Gedanke. So,
bitte! Komm. Das muss jetzt echt nicht sein.
Tja, wenn deinen größten Star im ersten Teil umbringst und den anderen großen Star, der hat den Bösewicht gespielt und war sowieso auch tot.
Ja.
Dann hast du halt plötzlich die beiden Namen nicht mehr, um die auf die Liste zu schreiben, und dann willst du den zweiten Teil machen, dann musst du dir halt irgendeinen völligen Blödsinn ausdenken. Und das haben sie leider gemacht.
Ja. Also das fand ich ganz schwach. Das war wirklich so. Das
versöhnt mich jetzt ein bisschen, weil wir hatten ja nach meiner Besprechung von Kingsman 2, hatten wir ja auf Twitter ein bisschen Diskussionen mit Hörern, also die das gar nicht so sahen wie ich. Und daraufhin, nach dieser Diskussion, hattest du ja gemeint, du schreibst ihn dir mal auf die Liste.
Mhm.
Deshalb war ich jetzt sehr gespannt, was du sagen würdest. Und offensichtlich stehe ich nicht ganz allein da. Das freut mich ein bisschen.
Nee, also mir ging es so, nee. So dieses Gesamtkonzept von dem Film war doof. Das ist so diese gleiche Falle, in die auch Mission Impossible gelaufen ist. So, die bauen diese coole Struktur auf und so, nur um sie dann kaputt zu machen und die Leute irgendwie halt durch die Städte zu jagen. Ja, sieht auch cool aus. Ja, sie benutzen auch tolle Gadgets. Ja, es ist auch irgendwie schick. Aber diese coole Struktur, die ihr am Anfang aufgebaut habt, die ihr verwendet habt, das macht ihr kaputt. Und hier auch. Das hätte echt nicht sein müssen.
Ja,
und dann auch diese Häckselmaschine am Schluss und so. Och, komm bitte. Fürchterlich.
Aber hey, es gab Menschenfleischburger.
Ja, aber auch da, wenn du den mit Klamotten häckselst, da hast du auch Klamotten in deinem Burger. Das möchte man einfach nicht.
Das ist auch, ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Mit aber Knochen.
Das Fleisch kam total sauber da raus.
Es war super Fleisch, aber mit Klamotten, allen Knochen, Haaren,
und Schuhen.
Alles. Das möchtest du nicht. Bäh. Ja, stell dir mal vor, du schmeißt so eine komplette Kuh in einen Fleischwolf.
Das wird ein ziemlich ledriger Burger.
Mit Hufen und Haut und allem. Oh.
So, irgendwer von unseren Hörern oder Hörerinnen hat das jetzt zum Frühstück gehört und ist jetzt wirklich bedient, weshalb wir jetzt das Thema wechseln sollten.
Genau, wir sind ja jetzt gerade eben richtig schön im Flow und besprechen Filme, die wir schon mal besprochen haben. Ihr habt letzte Woche ja über Annihilation gesprochen. Doch war richtig. Claudia, du möchtest dich doch noch mal ein zweites Mal dazu äußern, wenn ich das hier in unseren Shownotes richtig auffasse.
Ja, das stimmt. Ich wollte es noch mal kurz aufgreifen.
Aber ich hoffe, du widersprichst dir jetzt nicht zu letzter Woche.
Nein, werde ich nicht.
Alles, was
ich letzte Woche gesagt habe,
war blöd. Was stimmt denn mit mir nicht? Was habe ich denn bloß?
Ich habe ja letzte Woche direkt quasi vor der Aufnahme den Film gesehen und habe ja auch schon gesagt, dass ich nicht so ganz sicher bin, ob ich schon so ein ganz endgültiges Urteil fällen kann. Außerdem hat Stefan Kuh eine Frage dazu gestellt auf unserer Website und mich auch gebeten, mir einen Teil der Half in the Bag Episode zu diesem Film anzuschauen, was ich getan habe. Erstmal zu, also eine Frage, die der Stefan stellt oder eine Anmerkung, die von ihm kommt, ist, er ist nicht einverstanden damit, dass ich gesagt habe, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr so genau, wie ich das ausgedrückt habe, dass nicht so richtig erklärt wird in dem Film, was da passiert und dass es darum auch nicht so richtig geht. Das war wahrscheinlich meine Behauptung. Und er meint, er findet das eigentlich ziemlich offensichtlich. Da ist meine Theorie, dass das ein Missverständnis ist, weil ich der Meinung bin, dass es in dem Film und in dem Buch darum geht, dass wir unseren Augen und die Protagonistin ihrer Wahrnehmung nicht trauen können. Und dass nur, weil wir es sehen und daraus unsere Schlüsse ziehen, überhaupt nicht bedeutet, dass irgendwas davon in Anführungszeichen die Wirklichkeit ist oder sowas. Also meiner Meinung nach ist Wirklichkeit und Unwirklichkeit ist viel verstrickter in dem Film, als Stefan Kuhs Lesart das jetzt zulassen würde. Ich habe zu diesem Thema habe ich in meinem Filmclub einen langen Kommentar auf Englisch geschrieben. Ich will den jetzt nicht bei uns in die auf die Seite stellen oder so, aber wenn jemand wirklich Interesse hat, dann kann er mir gerne eine E-Mail schreiben unter claudia@sneakpod.de und ich schicke diesen Kommentar. Und dann können wir uns drüber unterhalten, inwiefern ich da falsch liege. Stefan Kuh, dir schicke ich den Kommentar natürlich schon einfach so. Du musst keine E-Mail dafür schreiben. Ich werde das einfach so tun, quasi als Antwort auf das, was du gefragt hast. Die zweite Sache ist das mit dem Half in the Bag. Ich dachte vorher noch, dass ich die gar nicht kannte und noch nie mit ihnen in Kontakt gekommen bin.
Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was das ist?
Oh je. Also es ist so eine Webseries, irgendwie, die eben Videos zu. Oh, der Bob hat vorhin versucht, mir zu erklären, was es ist, und ich versuche das jetzt weiter.
Okay, Bob, dann erklär du doch mal. Warte. Ja, das muss ja nicht. Bob, was ist Half in the Bag?
Das sind so ein paar Filmnerds, die einen YouTube-Kanal haben und da Filmkritiken machen, aber eben nicht so wie wir, die jetzt hier sitzen, als Stefan, Robert und Claudia. Und einfach sagen, wie sie den Film fanden, sondern da ist ein bisschen Story, ein bisschen gespieltes Drumrum mit dabei. Und in diesem Setting, das sie da kreieren, kritisieren sie dann Filme. Und das ist relativ komplex und es gibt es auch schon länger. Das war jetzt hier Episode 142, über die wir da gerade reden. Insofern, da sind auch viele so In-Jokes und Running-Gags drin. Und da muss man vielleicht einfach mal reinschauen. Das ist ganz lustig und ich finde die Meinung, die sie zu den meisten Filmen vertreten, oft zumindest interessant, da drüber nachzudenken, was sie da oft zu sagen haben.
Mhm. Also mir ist dann vorhin im Vorgespräch aufgefallen, dass ich doch schon mal vor längerer Zeit diese Prometheus-Folge gesehen habe, wo die ganzen Fragen gestellt werden, was in Prometheus alles keinen Sinn ergibt, die ich fantastisch fand. Insofern hatte ich sie doch schon vorher mal getroffen. Gut, jetzt hier ging es darum. Okay, Sie haben diesen Film besprochen, aber die Frage, die Stefan Kuh hatte, bezog sich eigentlich vor allen Dingen auf den ersten, so die erste Hälfte der Episode, wo es darum geht, eben die Tatsache, dass so viel Wind darum gemacht wird, Filme zu unterstützen, die eben so female-led sind, also wie bei Ghostbusters, dem Reboot oder wie immer das man in dem Fall nennt. Ich habe den ja nicht gesehen. Also dass eben es immer sehr viel darum geht, diese ganze Diskussion darum, es gibt zu wenige vernünftige Rollen für Frauen, es gibt zu wenige Filme mit Hauptfiguren, die Frauen sind, und eben erst recht zu wenige Filme, die eben einen überwiegend weiblichen Cast haben und so. Und was sie jetzt da sagen, und ich finde das ein bisschen schwierig, darauf zu reagieren, weil, wie Bob ja gerade schon erklärt hat, die ja irgendwie auch Kunstfiguren sind. Insofern weiß ich jetzt gar nicht, ob das Sinn ergibt, quasi gegen die anzudiskutieren. Aber was die eben jetzt hier sagen, oder der eine von ihnen sagt, das wird ja immer so, wird so viel drüber geredet und Frauen sind so wichtig und bei Oscars wird ein riesen Wind gemacht und so. Und niemand redet über diesen Film, der eben so gut wie keine männlichen Charaktere hat und eben absolut frauenbasiert ist. Und ich muss sagen, das ist eigentlich der Moment, wo ich mich schon aufgeregt habe über die beiden oder über ihn, der das so gesagt hat. Weil er hat in diesen 10 Minuten, die ich mir angeschaut habe oder so, hat er, glaube ich, 5 oder 6 Mal gesagt, niemand redet über diesen Film, irgendwie nobody in the whole fucking world oder irgendwie so interessiert sich für den Film, keiner redet darüber, keiner hat ihn gesehen und so. Okay, diese Folge wurde am 7.3. veröffentlicht. Damals war der Film in weltweit Netflix noch überhaupt nicht raus. Dass der Film in Amerika, in Kanada gefloppt ist an Kinokassen, kann man nicht abstreiten, das ist so. Also redet er vielleicht da eben komplett aus amerikanischer Perspektive. Aber meine Wahrnehmung ist überhaupt nicht, dass niemand über den Film redet. Ich kenne so viele Leute, die ihn jetzt in der ersten Woche schon gesehen haben und ohne Ende drüber reden. Also es ist einfach nicht wahr, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich einen Großteil dieser Rede, die er da hält, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen ärgerlich, weil das auch generell was ist, was ich hasse, wenn Leute über Filme, die eine ganze Menge Leute gesehen haben und wo eine ganze Menge Leute drüber reden, behaupten, dass das niemand gesehen hat und dass das nur sie irgendwie wahrgenommen haben und sowas. Finde ich einfach so einen ätzenden, überhaupt einen ätzenden Ansatz in der Argumentation. Davon abgesehen würde ich sagen, ja, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen diesem Film, der eben seinem Publikum auf jeden Fall was abverlangt und nicht so massenkompatibel ist. Und deswegen vielleicht auch jetzt so als, sagen wir, großes Flaggschiff für die neue Bedeutung von Frauen im Film vielleicht nicht so das Offensichtlichste ist. Weil eben viel weniger Leute ihn sehen werden, was einfach auch eine Genrefrage ist. Eben kompliziert, bisschen verworrenes Science-Fiction-Horror-Ding. Das ist halt schon so eine Nische. Insofern finde ich verständlich, warum über den Film in mancherlei Hinsicht weniger geredet wird. Meiner Meinung nach wird darüber geredet, dass es eine wichtige, frauenbasierte Geschichte ist und so. Und ein sehr guter Film, mal davon abgesehen. Und nichts, dass es diesen einen Film gibt, ändert ja auch nichts an der Tatsache, dass es immer noch zu wenige Filme gibt, die Hauptrollen, weibliche Hauptrollen haben und zu wenige Filme, die eben, wo die Männer nicht einen viel größeren Part spielen. Ich meine, es gab da jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es ging ja jetzt so auf Facebook diese Statistik rum in den Oscar-Gewinnen, also bester Film der letzten Jahrzehnte, wurde dargestellt auf der Statistik, die Redeanteile der weiblichen und männlichen Figuren, und zwar wurden immer die bewertet, die mehr als 100 Wörter sprechen in den Filmen. Und dann kann man sich auf diese Statistik anschauen, wie das verteilt ist. Und da stockt man schon mal so einen Moment, weil man eben feststellt, dass der Redeanteil der Frauen so viel geringer ist. Also ich meine, klar, das sind jetzt nur die Oscar-Gewinner und vielleicht ist das eben auch einfach eine Auswahl, wo man mal drüber nachdenken muss. Aber Tatsache ist, also sie haben 2 Filme ausgelassen. Chicago, wo offensichtlich der Redeanteil bei den Frauen sehr viel höher ist. Scheiß Film meiner Meinung nach, aber okay. Und einen zweiten Film, den sie ausgelassen haben, ist The Artist aus offensichtlichen Gründen. Okay. Weil einfach niemand einen Redeanteil hat, der 100 Wörter irgendwo auch nur in der Nähe ist. Aber ansonsten ist es so, dass alle diese Filme einen so viel höheren Wortanteil der Männer hat. Und ich meine, natürlich gibt es ein strukturelles Problem. Und daran ändert eben jetzt auch nichts ein Film über den vielleicht nicht genug Leute reden, aber es ist eben meiner Meinung nach auf jeden Fall auch nicht wahr, dass niemand den zur Kenntnis nimmt oder sowas. Ja. Insofern, ich habe mich ein bisschen geärgert. Tut mir leid, wenn das jetzt meine Reaktion ist. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht ganz sicher, ob ich adäquat reagiere darauf, weil möglicherweise gibt es hier ja auch so eine Meta-Ebene, wo die beiden genau diese Art von Kommentar ironisch fassen wollen oder so. Und ich habe das einfach nicht verstanden.
Das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Dazu gucke ich es nicht oft genug.
Ja, also Stefan Kuh, ich bin interessiert daran, wie deine Wahrnehmung dieses weitgehenden Monologs zu diesem Thema ist. Ja.
Genau, also dann Fortsetzung in den Kommentaren.
Genau, und davon abgesehen, schaut euch Annihilation an. Ich finde, es ist ein wirklich guter Film. Ich bin diese Woche eigentlich sogar der Meinung, er ist besser, als ich letzte Woche fand.
Sehr gut.
Ja. Jo. Das war's mit den Filmen, oder?
Genau.
Das war's mit den Filmen. Der Stefan hat noch eine Serie.
Ich habe eine Serie, die ich jetzt, ich weiß schon gar nicht mehr wie lange, bestimmt schon 2 Monate am Schauen bin. Und jetzt habe ich sie dann doch endlich fertig bekommen. Es geht um die Serie Haus des Geldes, eine spanische Serie, die ich weiß gar nicht wie, auf Netflix gefunden habe. Da geht es um einen, nicht richtig Banküberfall, denn sie überfallen die spanische zentrale Gelddruckerei. Also eine Gruppe von 10 Gangstern überfallen diese, oder 8, weiß nicht, egal, überfallen diese, die zentrale Gelddruckerei, also das Haus des Geldes in Madrid und nehmen dort 50 Geiseln, unter anderem auch die Tochter des britischen Chefdiplomaten. Und deswegen ist eben da eine ziemlich gute Situation, dass eben die Polizei nicht direkt stürmt oder direkt Einfluss nimmt. Und wir kriegen das von einer von den, die den Überfall begehen, erzählt, wie sie sich auf den Überfall vorbereiten. Also innerhalb von diesen 13 Folgen blicken wir auch immer wieder mal zurück auf die Vorbereitungszeit, also wie die Gangster sich dann entsprechende Namen geben, die kennen sich nicht wirklich, die kennen sich wirklich nur unter den entsprechenden Spitznamen, die alle Städte sind, also es ist dann Tokio und Moskau und es gibt eben den Chef, das ist der Professor, der geht nicht mit rein, das heißt, der beobachtet das alles von außen und kann dann auch von außen entsprechend Einfluss nehmen. Wir sehen aber in der gleichen Zeit auch die Polizistin und ihr Team, die versuchen eben diese Geiselnahme irgendwie unblutig zu beenden und das alles wieder in trockene Tücher zu bringen. Es ist eine spannende Serie, was ganz lustig war. Am Anfang habe ich, wie ich das immer mache, Original mit Untertitel eingestellt und habe dann gedacht, so Mensch, wieso reden die denn Spanisch? Das muss ja jetzt gleich mal ins Englische überschwappen. Und dann nach einer Zeit habe ich gemerkt, so, oh, nee, das ist eine spanische Serie. Die werden nicht Englisch reden. Und dann habe ich sie mir den eben doch auf Deutsch angeguckt, weil mir das Spanisch Original mit deutschen Untertiteln dann doch auf Dauer zu anstrengend ist. Weil ich auch oftmals so Serien dann eben abends noch irgendwie eine halbe Folge gucke. Und dann ist es. Aber es ist schön erzählt, es ist gut spannend, das Verhältnis zwischen den Eingeschlossenen, also zwischen den Gangstern und den Geiseln, mischt sich eben nach 3, 4, 5, 6 Tagen langsam irgendwie, weicht das ein bisschen auf. Es gibt da alle möglichen Interaktionen. Das ist eine, die ist schwanger, dann eben die besagte Tochter des Diplomaten, dann ist eine halbe Schulklasse da, wo die eben auch dazugehört und so weiter. Und auch die Verbrecher haben halt untereinander, dadurch, dass sie sich mehrere Monate gemeinsam vorbereitet haben, haben die so natürlich Konflikte, die dann immer wieder mal aufbrechen und so. Echt schön spannend erzählt. Hat mir viel Spaß gemacht, hat mich jetzt nicht so gefesselt, dass ich es durchgesuchtet habe. wie so oft, also mir geht es jedenfalls bei vielen Serien so, so nach zwei Dritteln hat es auch mal einen Durchhänger, wo ich dann auch mal 3 Wochen Pause gemacht habe und nicht groß weitergeschaut habe. Aber ich habe es dann fertig geschaut. Der Schluss ist für mein Gefühl unbefriedigend, weil er mit einem Cliffhanger endet und ja, also war, ich hätte da gerne etwas mehr Auflösung gehabt zum Ende hin und irgendwie, ja, das hätte mich versöhnlicher gestimmt. Aber gut, vielleicht gibt es irgendwann noch eine zweite Staffel, dann überlege ich, ob ich die vielleicht auch mir ansehe. Aber sonst kann ich es für Leute, die eben solche Serien wie beschrieben, gerne schauen, kann ich es durchaus empfehlen. Haus des Geldes auf Netflix.
La Casa de Papel, also auf Spanisch eigentlich das Haus des Papiers.
Ja, weil sie halt Papiergeld drucken.
Genau. Da kannst du danach gleich.
Ich sehe gerade, ab 6. April gibt es die 2. Staffel.
Ah ja.
Kannst du danach gleich auf der ARD, ZDF oder Arte Mediathek mit Bad Banks weitermachen und da können wir dann nächste Woche besprechen, da bin ich dann nämlich durch. Vielleicht schaffst du es noch. 6 Folgen in einer Woche, geht das?
Im Leben nicht. Verdammt. Ich kann es ja mal versuchen. Wer weiß.
Ja, meinst du noch, sind die drin?
Meine Frau ist die Woche auf Geschäftsreise. Ja, vielleicht schaffe ich es.
Na dann. Kommt immer drauf an, wie dringend man das fertig schauen möchte und wie man die Prioritäten in seinem Leben umorganisiert.
Genau. Ja, ich habe es mal. Ich muss ja jetzt auch Source Code noch gucken. Ah, das kann ich ja schieben. Dafür gucke ich dann vielleicht Bad Banks. Ja. Also, soweit zu Haus des Geldes.
Genau. Und du hast uns vorhin erzählt, dass du zwar spanische Serien guckst, aber woanders hin in den Urlaub geflogen bist und da im Flugzeug viel geschaut hast. Wo ging es denn hin? Wo warst du?
Ich bin nach Dubai geflogen und dort mit der AIDA Stella ein bisschen durch den Orient gefahren. Also wir haben Dubai 2 Tage gehabt, dann haben wir Fujairah gehabt, was eine andere Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist. Dann sind wir nach Abu Dhabi gefahren, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Und dann sind wir noch nach Bahrain gefahren und dann wieder zurück nach Dubai, von wo wir dann nach Hause geflogen sind.
Also dann musst du natürlich Bad Banks gucken, weil da kommt Bahrain auch drin vor.
Ah ja.
Wie ist das so, wenn man da unten, da ist ja verdammt warm im Moment, oder? So.
Es ist sehr schön warm. Also ich hab so richtig gemerkt, ich bin ja sonst eher, du hast das ja schon das ein oder andere Mal erlebt, wir waren ja auch schon zusammen im Urlaub, auch im Sommer, dass ich ja eher der Typ Sonnenfürchter bin. So, bloß ja, nicht zu lange in der Sonne. Und ich habe einfach gemerkt, wie ich in die Sonne wollte, wie ich einfach da stehen wollte und mich mit 30 Grad oder weiß ich nicht, wie viel es dann in der Sonne sind, anstrahlen lassen möchte und Licht und Wärme und alles aufnehmen möchte. Zwar auch nur eine Viertelstunde oder so, da hat es mir dann wieder gereicht, aber es war echt schön, einfach jetzt schon in so frühem Moment oder frühen Zeitpunkt des Jahres richtig Sonne abzubekommen. Das fand ich schon mal sehr super. Natürlich ist es da brutal heiß und wenn man irgendwie von, weiß ich nicht, was wir vor einer Woche hier hatten, 5 Grad oder so, da hinkommst, das ist schon erstmal im ersten Moment ein bisschen ein Schock, aber ich fand den Schock zurück irgendwie viel schlimmer. Also gestern Abend, als wir aus dem Catering rausgekommen sind und es hat geschneit, das fand ich irgendwie eher doof. In Richtung warm war doch angenehmer.
Und wie ist das dann, wenn man bei der Hitze da so auf dem Meer rumschippert? Das ist doch dann irgendwie so ein ganz angenehmer Ausgleich dazu, oder?
Das ist super, ja. Gerade, also wir hatten nur in Anführungsstrichen einen Seetag, wo man dann eben den ganzen Tag auf See unterwegs war. Und das war toll. Also wenn du dann fährst und du hast immer eine leichte Brise oder ein bisschen mehr Brise, je nachdem, wir sind eine ganze Zeit lang richtig in den Wind reingefahren, da hast du dann schon ordentlichen Wind von vorne. Das war super, das war toll. Ich war auch ein paar Mal, ich hatte ja auch mit unserem Lieblings-Hashtag WizWhip getwittert, wie ich auf dem Rad, ich glaube ein Foto vom Rad und ein Foto von auf dem Laufband. Ich bin auch ein paar Mal draußen gejoggt, eben um den, ja, so erweitert, die haben so eine 200 Meter Joggingrunde, die musst du dann halt irgendwie 20 Mal laufen, damit du relevant Kilometer kriegst. Die bin ich dann oben auch mal an Deck gelaufen. Das ist halt toll, wenn du da richtig Wind hast. Das macht mir ja eh nichts aus, auch im Sommer, wenn richtig heiß ist, joggen zu gehen. Das war total super. Wir sind ein paar Mal in die Stadt gegangen. Da ist es dann natürlich so ein bisschen unangenehmer, gerade wenn du lange Hosen anhast und auch ein langes Hemd, weil du vielleicht dann doch noch in eine Moschee gehen möchtest und dich entsprechend klein ist. Natürlich kann man Hemd hochkrempeln und alles Mögliche, geht schon. Aber das ist dann durchaus warm und auch in so einer Mall möchte man eher lange Kleidung haben, weil es ja echt brutal heiß ist. Was ein bisschen schade ist auf der Tour, ich war jetzt schon zweimal mit AIDA unterwegs, dass man in den Häfen nicht einfach von Bord gehen kann und da so ein bisschen rumlaufen kann, einfach die Stadt und was da so drumrum ist, erleben kann, weil die Behörden, wer auch immer, es nicht erlaubt, dass man im Hafengelände rumläuft. Und das heißt, du bist darauf angewiesen, dass du entweder einen Ausflug machst, der nicht ganz günstig ist, oder dass du eben mit einem von den Malls oder sonst irgendwie bereitgestellten Shuttlebussen in die Stadt fährst. Und dann hängst du halt schon so an dem Schiff fest. Also du kannst dann irgendwie reingehen, dann gehst du ins Hafenterminal und dann ja, kannst du dir ein Taxi holen oder du fährst mit so einem Bus, dann sitzt in so einer Mall und dann läufst du da halt ein bisschen rum. Aber du hast halt nicht so diese Freiheit, die ich von den anderen Reisen kannte, wo du dann einfach schon relativ zentral anlegst und dann einfach mal losläufst und guckst und dann stolperst du über den Markt oder du stolperst über die Uni oder du stolperst über sonst irgendwas und entdeckst einfach irgendwas in der Stadt, wo du gerade bist. Das war so ein bisschen schade. Wir sind halt jetzt dann 2-3 Mal zu einer Mall gefahren. Wir haben einen Ausflug gemacht, wo wir uns Dubai ein bisschen angesehen haben. Und
Und so dein erster Eindruck von dem fernen Arabien?
Spannend. Also es war super. Wir haben diesen geführten Ausflug, haben wir direkt am zweiten Tag gemacht. Also wir sind angekommen, direkt am nächsten Tag waren wir immer noch in Dubai. Das heißt, erste Nacht sind wir gar nicht ausgelaufen. Und der die Führung übernommen hat, der hat halt, kannte sich wirklich aus. Er kommt aus Jordanien, lebt jetzt schon ein paar Jahre in Dubai und hat in Deutschland versucht, Maschinenbau zu studieren, was nicht so gut gelaufen ist. Und er hat dann Geschichte studiert, das ist besser gelaufen und macht jetzt halt seit Jahren schon Führung und hat halt auch sehr viel über den Nahen Osten allgemein und über den Islam und so erklärt und die Bedeutung und so. Das war sehr spannend und hilft einem einfach auch, so gewisse Sachen einzuordnen und zu verstehen. Ich finde es eine total spannende Region. Ich möchte auch gerne wieder hin. Ich möchte nicht wieder mit dem Schiff da langfahren, weil aus besagten Gründen, weil du kommst halt irgendwie nicht weg. Das nervt mich. Ich will dann doch irgendwie meine Freiheit haben. Und also ich fand es sehr spannend und auf jeden Fall eine sehr lohnende Reise. War super.
Ich habe neulich irgendwo gehört, dass Dubai so ein bisschen wirken würde wie Las Vegas, nur ohne Seele. Würdest du das unterschreiben?
Bisschen pauschal, oder?
Also habe ich allerdings tatsächlich nicht nur aus einer Richtung, sondern aus mehreren Richtungen gehört von mehreren Leuten, die in Dubai waren, die sagen, es ist halt ein fürchterlich überdrehtes Präsentieren von Reichtum und da ist nicht viel dahinter so. Das ist nur, was ich gehört habe. Ich frage jetzt einfach die dritte Quelle, was du über Dubai denkst.
Ja, also vielleicht habe ich dazu ein bisschen zu wenig gesehen. Wir haben auch eben ältere Stadtteile gesehen, wo eben noch quasi vor dem großen Boom und bevor es so richtig losgegangen ist, die Leute immer noch in diesen alten Strukturen leben. Aber es ist halt echt viel, es ist eine riesige Baustelle. Die bauen einfach, um das Größte und das Tollste und das Goldenste und das Beste zu haben, eben weil eben ganz oft, es wird immer wieder darauf Bezug genommen, niemand weiß, wer der zweite Mann auf dem Mond war. Du kennst den ersten, du kennst den größten Turm hier, das Burj, das kennt man, aber was ist denn der zweitgrößte Turm der Welt? Es gibt keinen, es interessiert auch keinen. Irgendeine andere Stadt baut jetzt noch höheren und die haben jetzt schon angefangen, den nächsten Turm zu bauen, damit sie dann wieder den höchsten Turm der Welt haben. Mit 1,3 Kilometern. Das ist total. Auch wenn du vor dem Turm stehst, das ist so riesig. Ich wollte auch unbedingt, dass direkt daneben ist die Mall of Dubai und da ist ein Apple Store drin. Und ich wollte unbedingt das Sneakpot-Foto machen, aber irgendwie haben die behauptet, dass Sneakpot nicht sicher sei oder sie haben mich dann wieder zurück zu Apple geleitet. Sie wollten nicht, dass ich zu Sneakpot surfe. Das in der Mall. Also das fand ich skandalös. Ja.
Naja. Der zweite Mann auf dem Mond war übrigens Buzz Aldrin und ich glaube nicht, dass der ein Problem mit seiner Popularität hat.
Ja, also. Natürlich nicht, aber
ich verstehe, was du sagen wolltest.
Genau, so das Größte, das kennt man und das Teuerste und ja, wir waren dann in so einem Schuk, also in so einem Markt, wo es auch, also einmal mit Gewürzen und so, da haben wir auch irgendwie Tee gekauft und sind, glaube ich, unfassbar beschissen worden, aber irgendwo habe ich an einer Stelle nicht aufgepasst und wir hatten uns schlecht abgestimmt und haben viel zu viel bezahlt und dann waren wir später noch auf dem Goldmarkt, da haben wir dann auf keinen Fall was gekauft und da ist halt der größte Ring der Welt mit 76 Kilo. Den kann ich mir halt um den Bauch binden, aber ist immerhin 76 Kilo Goldring. Und also auch, was da an Gold einfach verkauft wird und beeindruckend. Das ist schon, also es ist so eine ganz andere Welt. Ich, also weiß nicht, irgendwie, ich war ja schon das ein oder andere Mal im Ausland, bisher nur in westlichen Staaten sozusagen, also irgendwie, weiß ich nicht, Frankreich, Portugal, Griechenland, USA, alles Mögliche. Und das ist halt irgendwie eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Art zu leben. Ich hatte auch überhaupt nicht das Gefühl, Sachen so einfach zu verstehen, mit der Art, wie ich erzogen bin, wie ich aufgewachsen bin. Das war ganz anders und total spannend. Also ich fand es super aufregend, da einfach rumzulaufen und das zu sehen und zu erleben und die Menschen zu treffen. Und also war echt spannend.
Und wirkten Abu Dhabi und Bahrain nennenswert anders auf dich? Oder also klar, da ist jetzt nicht so dieser, wir bauen 1,3 Kilometer hohe Türme, aber wenn du jetzt eine Mall oder sowas vergleichst, so ist das dann schon wieder komplett anders oder ist das, kann man das wahrscheinlich mit dem europäischen Auge erstmal nicht auseinanderhalten und denkt, okay, ist auch komplett andere Welt, immer noch andere Welt und die feinen Unterschiede sehe ich nicht.
Also Abu Dhabi wirkte für mich nicht so so getrieben, weißt du, nicht so, oh, wir müssen jetzt hier noch was bauen und wir müssen da was machen und das und hier und da größer und da noch weiter und das, sondern so, wir sind die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate und bei uns ist der Präsident und das ist so und die, es wirkte mehr so, ja, wir sind's, wir müssen niemandem was beweisen, sondern wir sind's. Dass da ungeheuer viele, ich glaube ein Drittel der Bevölkerung sind Millionäre, also ist absurd, das hatte der, also da sind so ungeheuer viele Menschen, so ungeheuer reich, was man dann eben, wenn man durch die Stadt fährt, nicht so richtig sieht, dann so, da stehen da so ein paar Häuser und dann guckt man mal so genauer hin, so, warte mal, wie groß ist denn dieses Haus da und dann überlegst du, das sind wahrscheinlich irgendwie 600 Quadratmeter kleines Einfamilienhäuschen, was da mal so hinter dieser Mauer steht, wo du gerade so ein bisschen drüber linsen kannst. In Bahrain sind wir nicht an Land gegangen, weil es einfach irgendwie die Shuttlebusse, die angeboten worden sind, die führten zu so einem von diesen Märkten. Und bei dem ersten Markt, wo wir waren, hatten wir ja besagte eher schlechte Erfahrungen gemacht und ich hatte da noch ehrlich gesagt keine Lust, irgendwie da nochmal hinzufahren und wieder irgendwas zu komplett überteuerten Preisen zu kaufen und so sind wir dann eben an Bord geblieben und haben da nicht viel von gesehen. Aber wie gesagt, Abu Dhabi wirkte für mich gesettelter als Dubai jetzt. Ja. Aber trotzdem
okay, eine tolle Reise. Also das nächste Mal nimmst du dir dann ein Tuk-Tuk oder nee, das ist Südostasien, nee, irgendwas anderes, komplett verspiegelten Mercedes oder sowas, was man da so fährt und
genau.
Erkundest das dann landseitig.
Zum Beispiel, ja, man kann ja durchaus auch einfach da einen normalen, in Anführungsstrichen, Urlaub machen und das da sich einfach mal so erschließen. Oder meine Eltern waren vor 2 Jahren im Oman und hatten da eben jemand, der sie rumgeführt hat, der ihnen alles gezeigt hat, und das ist halt auch eben, wenn du dann.
Ich glaube, das hilft ganz ungemein, so wie du das auch schon erzählt hast mit dem Führer, der euch da so ein bisschen die Welt erklärt hat, sag ich mal in Anführungszeichen.
Genau, der eben weiß, wie es da ist. So.
Ja, genau. Wir hatten das damals auch in Tokio so jemanden, und das macht einen großen Unterschied, glaube ich.
Genau, der einem die Sachen erklärt, über die man sich wundert, über die man sonst so stolpert. So, ja, warum machen die das denn so? Warum sind die denn so, warum machen Leute so Sachen so? Warum sind die einen Kutten immer weiß und die anderen schwarz? Ja, du hast halt komplette Kutten und du kannst von hinten nicht mehr erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, weil du nicht mal die Haare oder die Frisur erkennen kannst. Und dann ist natürlich irgendwie logisch, dass sie sich irgendwie in den Farben unterscheiden müssen. Ach so. Ja, gut, das hilft natürlich. Aber es ist halt einem nicht so bewusst.
Auch, aber auch nur im Kontext logisch, dass sie sich in Farben unterscheiden müssen.
Ja.
Muss man jetzt ja mal so sagen. Aber.
Ja, klar.
Ja. Ja, also ich finde an sich schon total positiv, wenn man diese Fremdheitserfahrung hat, weil es gibt ja auch Leute, die fahren überall hin und fällen alle möglichen Urteile über alles Mögliche, ohne jemals wahrzunehmen, dass ihnen vielleicht was fehlt, um zu verstehen, was sie sehen.
Hm. Ja, also ich hatte ganz stark das Gefühl, dass mir ganz viel für das Verständnis gefehlt hat. Also abgesehen von der Zeit, wo eben besagte Person dabei war, die uns das erklärt hat und eingeordnet hat. Aber sonst, wenn du da alleine rumläufst, so, ja, warum ist das denn jetzt so? Und ich sehe das dann halt mit meinen westlichen Augen und denke mir so, ach ja, guck mal, hier hängen wieder ein paar Jungs zusammen ab. Das ist ja genauso wie bei uns. Aber ist es wirklich so, dass man hier, weiß ich nicht, dann im Starbucks rumsitzt, den es dann natürlich auch gibt. Und wenn du in der Dubai Mall bist, da ist dann halt irgendwie eines von den kleinen süßen französischen Cafés, wo wir vor 3 Jahren auch saßen, hat halt in der Dubai Mall auch eine Zweigstelle. Und es gibt halt die gleichen Patisserie-Sachen, die es auch dort gibt. Und so. Also, das ist echt absurd. Oder ein japanisches Café gibt es da auch. Und weiß ich nicht, alles möglich. Aus allen Ländern. Ja. Aufregend. Ganz andere Welt. Ja. Und
okay, ich kann also sagen, Reiseempfehlung, aber nicht mit der AIDA sozusagen.
Genau. Wobei ich nicht sagen möchte, dass mit AIDA generell zu reisen keine gute Idee ist, weil das habe ich, glaube ich, schon das ein oder andere Mal erzählt, dass das halt irgendwie eine sehr besondere Art ist zu reisen und eben sehr, sehr angenehm und richtig schön. Wir haben sogar jeden Tag Tanzkurs gemacht. Und ja, wir haben Disco Fox gelernt jetzt.
Mhm. Aha, der deutsche Meister im Disco Fox. Formation lernt Disco
Fox. Formation, ja genau, aber deswegen kann ich halt keinen Schritt einzeln, das ist wirklich schlimm.
Naja, Gott sei Dank kann deine Frau ja auch nicht tanzen.
Genau, stimmt, die hat ja auch noch nie getanzt.
Oh Mann.
Ach, es war sehr lustig. Ja. Also, also mit AIDA unterwegs zu sein, ist echt. Ich finde es halt toll, das ist eine schöne Art, Urlaub zu machen. Hat halt irgendwie sein quasi Hotel dabei und sieht immer was Neues. Und die Seetage sind einfach die besten, wenn man da einfach sitzt und morgens aufsteht und nichts zu tun hat. Und man einfach entspannt das Meer angucken kann, wie es an einem vorbeifährt. Oder man selber durchs Meer fährt, je nachdem, wie die Perspektive ist.
Dieses Konzept ist nicht viel anders als mit dem Bulli rumfahren, nur dass dein Bulli ungleich größer ist.
Genau.
Ja, aber das
komische andere
Wasser
Leute dabei.
Ist halt irgendwie schon so der Unterschied, ne?
Und was, also wenn du so viel Wasser um dein Bulli hast, da hast du ein Problem.
Naja, aber du fährst halt irgendwie, auf dem einen Mal ist Asphalt, beim anderen ist Wasser und am Schluss stehst du dann irgendwo.
Ja, das stimmt.
Also ich liebe halt auch, auf dem Wasser zu sein. Ich finde das auch toll. Wir haben ja diese blaue Reise vor der türkischen Westküste mit so einem kleinen Holzboot gemacht und so. Das war ich, also mit irgendwie 12 Gäste waren dann an Bord, ein Koch, wow, der Kapitän super. Und der Opa vom Kapitän.
Toll.
Und das war total schön. Also echt, das würde ich denke auch immer so, das haben wir ja gemacht, bevor wir ein Kind hatten natürlich. Mhm. Und jetzt, ehrlich gesagt, zähle ich schon so ein bisschen die Tage, bis dann das Kind irgendwann alt genug ist, dass man das wieder machen kann, weil es war wirklich wunderschön. Also auch, weil da haben wir gar nicht so viel, ich glaube, das haben wir eine Woche gemacht und dann waren irgendwie 2 Stationen, wo wir so ein bisschen was angeschaut haben oder so, aber da ging es überhaupt nicht rum, weil es ging eigentlich vor allen Dingen darum, dass du da eben auf deinem Boot sitzt und ja, und es einfach wahnsinnig entspannend ist, also alles sehr schön.
Du guckst aufs Meer einfach, also
genau.
Wie oft es mir auch jetzt wieder in diesem Urlaub gegangen ist, so, ich setze mich hier runter und ich lese da noch ein bisschen und weiß nicht, ich habe ein Buch dabei und keine Ahnung, noch irgendwelche Zeitschriften und sonst irgendwas. Dann sitzt du da und fängst an zu lesen und dann liest du einen Absatz und dann guckst du kurz aufs Meer, sind 2 Stunden rum, dann liest du noch einen Absatz und dann guckst du wieder aufs Meer und dann ist Abendessen oder so. Also, das ist einfach so entspannend.
mal so richtig nichts getan.
Ja, genau so. Wow, und was hast du heute gemacht? So, wow, ich habe das Meer angeguckt. Und das erdet einen oder entspannt einen total. Also, ging mir echt.
Das ist bestimmt sowas ganz Atavistisches, dass man sich da irgendwie an den Mutterleib erinnert fühlt, wenn man so gewiegt wird und irgendwie so ein leichtes Schaukelgefühl die ganze Zeit hat und so. Das hilft mir ungemein beim Entspannen.
Ja, wobei so ein großes Schiff schaukelt ja nicht viel. Also, wenn das anfängt zu schaukeln, da ist schon richtig Stimmung draußen.
Ja. Ja. Nee, also was würde ich auch ganz gerne mal machen, aber mir ist das ehrlich gesagt zu teuer. So.
Das kann ich gut verstehen, ja.
Ja, also als ich den Marc noch nicht so lange kannte, hatte er mal so eine Phase, wo er sich informiert hat. Es gibt ja diese Reise, wo man dann irgendwie diese Reisen, wo man irgendwie auf so einem Containerschiff irgendwie mitfährt oder so. Also die haben ja dann irgendwie nur so ein paar quasi Touristen an Bord und es gibt natürlich keinerlei Entertainment oder nichts, sondern du fährst halt da so mit. Allerdings, man wundert sich, wie teuer das dann wiederum ist. Mhm. Also man würde ja denken, dafür, dass man eigentlich nichts geboten bekommt, kann das dann auch nicht so teuer sein, aber es ist erstaunlich teuer.
Und du bist ja auch irgendwie Stückgut.
Ja, dann. Genau.
Ja, und man fragt sich auch, ob das, also ich meine, die halten ja dann nicht für dein Entertainment an irgendwelchen Häfen, sondern du bist dann teilweise unfassbar lange auf See.
Genau.
Da passiert dann einfach gar nichts. Also musst du schon sehr gut entspannen können.
Genau, aber es geht eben dann darum, dass du also sozusagen das Gegenteil von dem machst, was du im Urlaub häufig machst, obwohl du es dir vielleicht anders vorgenommen hast. Also zumindest wir haben dieses Problem auf jeden Fall immer gehabt. Vielleicht jetzt ein bisschen weniger mit Kind, aber vorher eben dieses, okay, wir sind furchtbar fertig und ausgelaugt und so, schleppen uns die letzten Meter zum Urlaub hin, haben extra was gebucht, wo wir gesagt haben, okay, und da ist dann ganz entspannt und irgendwie alles in der Nähe und wir schauen dann auch nicht großartig was an, sondern wir, diesmal lesen wir einfach ein schönes Buch und so weiter. Und irgendwie, keine Ahnung, ab dem zweiten Urlaubstag hat man schon wieder irgendwie die Karte liegen und überlegt sich, wie man irgendwo hinkommt und was man doch noch anschauen könnte und sowas. Und dieses Nichtstun, also das muss dazu, also da musst du mich wirklich wohin stecken, wo es nichts zu tun gibt. Sonst kann ich das gar nicht.
Mhm. Genau. Und sowas ist dann eben auf dem Schiff. So, du kannst dann natürlich, weiß ich nicht, ins Casino gehen und du kannst bei irgendeiner Versteigerung dabei sitzen und zugucken, wie andere Leute irgendwelche Bilder steigern oder du kannst, weiß ich nicht, 18 Stunden am Tag was essen und trinken und so weiter. Ja, man nimmt auch ein bisschen zu, ich weiß. Aber trotzdem, es ist halt nichts irgendwie, was du Besonderes machen kannst und das entspannt schon ein bisschen. Meine Eltern sind schon mal mit so einem Containerschiff mitgefahren, als dieser Vulkan ausgebrochen ist.
Ah ja, okay.
Und keine Flüge gegangen sind, waren sie auf Malta. Und saßen einfach fest. Und dann sind sie mit irgendeinem Containerschiff von Malta über irgendwo nach, ich glaube nach Genua oder so gefahren und sind dann mit dem Zug nach Hause gefahren, weil sie hat sonst einfach nicht weggekommen werden von der Insel. Und es war ja auch unklar, wie lange dann die Flughäfen alle gesperrt sind und so weiter. Und ja, da sind sie mal im Containerschiff gefahren. Es war auch nicht sehr besonders, haben sie gesagt. Und die
aber dennoch wahrscheinlich was, woran du dich immer erinnerst.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja, gute die, Geschichte auf jeden Fall.
Das ist eine super, super Story, ja. Ja, so.
Ja, man fährt auch nicht so oft von Genua mit dem Zug nach Hause, also.
Ja.
Naja, gut, also, Schiffsreisen, eine Empfehlung, Dubai auch, aber in der Kombination vielleicht nicht. Das nehmen wir mal so als Fazit mit.
Ja.
Und dann würde ich jetzt einfach gnadenlos dazu übergehen, diese Sendung abzumoderieren, wenn niemand Einspruch erhebt.
Sehr gut, raus mit uns.
Ist ja schon morgen.
Ist ja schon, genau, jetzt ist es eben Mitternacht durch. Der Christoph dürfte seinen Film jetzt fertig haben, den er vorhin angefangen hat, der ihn davon abgehalten hat, mit uns hier diese Sendung zu bestreiten.
Was hat er denn geschaut?
Interstellar. Interstellar, soweit ich weiß, oder?
Ja,
das mittlerweile hat er dreimal geweint, hat er geschrieben.
Ja, jetzt verrat doch nicht alles, das wollten wir nicht.
Ach so, er hat einen weiterhin einen, den Count ja, uns okay. weiterhin mitgeteilt, okay.
Ja, ja, hat er. Ja, wir hatten mehrere Filme zur Auswahl für euch zur Besprechung und wir haben Claudias langes Plädoyer in Antwort auf die Half in the Bag Episode zum Thema Annihilation nochmal gehört. Zu all diesen Themen könnt ihr euch auf sneakpod.de mit uns weiter unterhalten oder streiten oder beides. Ansonsten vielleicht mal eine Schiffsreise machen oder nächste Woche wieder einschalten oder beides. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.